herzlich willkommen zu Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft. Hallo Jonas.
Hallo Aaron.
Ja, endlich sitzen wir wieder zusammen. Ich habe mir ein passendes Zitat ausgedacht, wobei ich nicht weiß, ob das jemals von irgendjemandem gesagt wurde. Alles hat seine Zeit, doch Zeit ist relativ.
Ja, ich finde es passend erstmal jetzt, weil wir jetzt, ja, unabhängig davon, was unsere Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht jetzt wahrnehmen an Folgenchronologie, wir haben uns ja jetzt länger nicht gesehen.
Genau.
Hatten so eine Art Pause. Und jetzt ist heute wieder Zeit für unser Gespräch.
Genau, wir haben uns jetzt genau 4 Wochen nicht aufgenommen. Wir haben uns zwar mal unterhalten, also es ist nicht so, dass wir keinen Kontakt hatten, aber wir haben sozusagen unser Podcast-Austausch erstmal pausiert. Heute ist der, 25. oder 26. Juni?
Ich glaube, es ist der 25. Juni und es ist wahnsinnig heiß.
Das ist der 25. Juni, es ist wahnsinnig heiß, das kann ich bestätigen. Wir nehmen heute wieder bei mir im Privatbüro auf. Ich habe den ganzen Tag alle Rohrläden unten gehabt, Fenster zu, damit hier einigermaßen die nicht vorhandene Kühle der Nacht gefangen wird und nicht von der Hitze des Tages sozusagen verdrängt werden kann. Ja, wir hatten ja das letzte Mal einen Punkt erreicht. Ja, wie soll man das ausdrücken?
Irgendwo wir Schnauze voll hatten, ey. Also ich.
Ja, vor allem du, aber ich konnte das total nachvollziehen. Ich habe halt versucht, professionell das durchzuziehen, aber daraus ist dann, finde ich, wieder eine Auseinandersetzung geworden, die irgendwie exemplarisch ist, weil ja auch im normalen Leben dieses Thema Vater werden, boah, plötzlich kommt was Neues, die Schwangerschaft und alles, einen ja auch echt mal abnerven kann. Und sowohl uns als Väter, aber ich merke das auch bei meiner Partnerin Maren, die auch manchmal denkt, boah, muss das jetzt sein? Muss der Bauch größer werden? Muss ich unbeweglicher werden? Also so ein bisschen in kleinen Momenten diesen Frust, den wir in der letzten Folge oder der von dir sozusagen in dem Moment kam, dass das alles irgendwie so gewollt konstruiert sozusagen, wir uns gegenseitig konstruiert haben, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen und dabei irgendwie aus den Augen verloren haben oder du dann in dem Moment, dass du eigentlich in dem Moment gar nicht in der Stimmung warst, darüber zu sprechen oder dich damit auseinanderzusetzen.
Und ich meine, dein Zitat, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, aber so hängen geblieben ist für mich gerade so, es gibt eine Zeit für alles und es gibt eben auch eine Zeit nicht für alles. Also sozusagen das, was du gerade sagst, dass das mit dem Vaterthema natürlich uns ab jetzt, seitdem wir das wissen, dass wir Väter werden, uns unser Leben lang begleiten wird, dass es aber trotzdem auch Zeiten gibt, wo wir einfach die Schnauze voll davon haben oder einfach was ganz anderes im Kopf haben wollen. Und das, also auch jetzt mit Schwangerschaft und mit der nahenden Geburt und so weiter, dass es immer wieder Phasen geben sollte auch, finde ich, wo das nicht so präsent ist, dass nur noch das jetzt Teil, also dass meine Identität eigentlich aus nichts anderem mehr besteht, außer dass ich jetzt werdender Vater bin. Und da kann ich jetzt sagen, also finde ich eigentlich ein ganz gutes Zitat, dass bei mir das zum Beispiel jetzt so war, wenn ich jetzt an die letzten 4 Wochen denke, oder also jetzt an diese Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben, das hat auch was verändert, glaube ich, bei mir. Also nicht, ich habe das auch vermisst, muss ich auch sagen, auf eine Art, diesen regelmäßigen Austausch mit dir. Auf der anderen Seite war da Raum für was, bei mir jetzt gerade für was ganz anderes. So, und ich habe gerade eher so Dinge gemacht, mit meinem Bruder mal wieder eine kleine Reise gemacht und solche Sachen, wo ich nicht primär der werdende Vater war, sondern einfach der Jonas, der jetzt Dinge tut, die er auch noch mag, außer Vater werden. So.
Ich zitiere jetzt mal dich. Du hast das in einer der ersten Folgen gesagt, dass du Katrin auch weiterhin als Katrin wahrnehmen möchtest und nicht nur als der Bauch, glaube ich, hast du damals gesagt. Ja. Dass sie ja auch selbst noch Bedürfnisse hat. Und das trifft das ja auch. Und das ist ja sozusagen die Situation, die wir vielleicht für uns, indem wir uns ja doch sehr intensiv durch diese Podcast-Aufnahmen mit diesem Vaterwerden auseinandergesetzt haben, dass das vielleicht dann in der Frequenz, wie wir es gemacht haben, ein bisschen too much war. Oder halt einfach mal, wir einfach mal Zeit brauchten, durchzuatmen. Und unser Vorteil ist ja, dass wir relativ spät angefangen haben, unsere Folgen zu veröffentlichen Und dadurch haben wir einfach auch den Puffer, dass wir jetzt sozusagen keinen langen Gap entstehen lassen müssen oder eine lange Pause entstehen lassen müssen.
Ich meine, ich bin natürlich trotzdem jetzt, so wir uns nach längerer Zeit mal wieder gegenüber sitzen, bin ich natürlich schon auch neugierig und bin sehr gespannt darauf, was du jetzt zum Beispiel, also du bist ja jetzt hier vor mir, was du zu berichten hast, also was möglicherweise an, ja, also was passiert ist, was möglicherweise sich entwickelt hat, was neu dazugekommen ist, also wo steht ihr gerade, wenn ich das jetzt mal so direkt reinfragen kann, Maren und du, was geht ab?
Also wir haben uns in den letzten Wochen doch vermehrt damit auseinandergesetzt, was macht Sinn, was wir sozusagen anschaffen, ohne zu viel anzuschaffen und trotzdem sozusagen die Chance wahrzunehmen über eBay Kleinanzeigen, Vinted.
Hat es gerade geklingelt?
Glaube ich nicht. Bei mir klingelt es selten.
Okay. Dann
die Nachbarn. Und Maren kommt später.
Sorry.
Deswegen irgendwo im Haus eventuell, aber selbst wenn, wir sind jetzt gerade im geschützten Raum. Jetzt habe ich natürlich.
Nee, du warst gerade beim Thema, gell? So Sachen, also was schaffst du an?
Genau, richtig. Weil das für uns ein großes Thema ist, weil wir eigentlich und also vor allem Maren gerne eher die Materie reduzieren würde. Und jetzt durch den Umstand, dass wir bald eine Mitbewohnerin haben werden, die natürlich auch eigene Bedürfnisse und eigene Sachen benötigt, jetzt eben mehr Materie anschaffen. Und der Kompromiss ist zum einen, dass wir halt versuchen, so wenig wie möglich anzuschaffen, von dem wir noch gar nicht wissen, ob wir es wirklich brauchen. Vieles kriegt man ja auch geschenkt. Und dann aber auch schon Sachen anzuschaffen, wo wir einfach durch Recherche in den üblichen Börsen, wo man gebrauchte Dinge findet, jetzt sozusagen günstig erwerben kann. Und wir haben, glaube ich, jetzt auch relativ viel zusammen. Also diesen Maxi-Cosi, Cosimosi, wie auch immer er heißt, den wir auf jeden Fall brauchen, um das Neugeborene dann mitnehmen zu dürfen.
Ja, ja, ja.
Den haben wir jetzt auf jeden Fall schon angeschafft. Wir haben auch schon einen Stuhl, wenn das Kind sitzen kann und mit uns am Tisch essen möchte. Der ist auch schon angeschafft. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Aber Maren ist heute auf Jagd nach einem Newborn-Kit, nennt sich das, glaube ich, den man auf diesen Stuhl, ich denke mal, alle, die Eltern sind, wissen, welchen Stuhl ich meine. Ich will jetzt die Marke nicht unbedingt nennen. Es sei denn, die Marke meldet sich bei uns, aber das steht jetzt anders. jedenfalls, damit auch das Neugeborene dann in einer entsprechenden Wanne dort montiert, sozusagen auf Augenhöhe mit uns am Esstisch sitzen kann. Mal gucken, wie realistisch das ist, was überhaupt zu dieser Situation kommt. Wir wissen ja überhaupt noch gar nicht, was auf uns zukommt, auch was für ein Mensch da auf uns zukommt. Aber uns hat die Vorstellung gefallen und wir konnten die Sachen wirklich sehr, sehr günstig gebraucht erwerben von lieben, netten Menschen. Das ist ja immer wieder toll bei so Kleinanzeigen, Deals, die man so macht, dass man meistens so einen kleinen, netten Einblick in das Leben von jemand anderem bekommt und sich kurz austauscht. Auch das hat Spaß gemacht. Also wir haben uns einmal einen Tag genommen und sind so im Umland rumgefahren und haben die abgeklappert und hatten dann das Auto einmal voll mit Sachen, die man so, von denen wir denken, dass wir sie jetzt schon benötigen.
Ja, cool. Also jetzt das remobilisiert jetzt auch meine Erinnerungskraft an die letzten Wochen. Und ich merke, da ploppen jetzt auch so ein paar Bilder auf. Das, was du gerade gesagt hast mit netten Leuten, kann ich auch nur bestätigen. Also ich habe auch über eins dieser sogenannten Gebrauchtteile-Portale, also sozusagen habe ich einen roten Gymnastikball auftreiben können. Ja, da war ich ganz stolz für 6 €. Fand ich auch cool. Und das war dann auch schön, weil das waren irgendwie, ich kam da in so eine total tolle Wohnung mit 3 Frauen. Zwei davon waren auch schon erfahrene Mütter, sage ich mal, die mich auch direkt gecoacht haben, noch in verschiedenen Hinsichten, mit den Ball verkauft haben, mir direkt erklärt haben, dass man mit diesem roten Gummiball nicht nur das eigene Becken irgendwie trainieren kann, sondern dass man da auch mit dem Neugeborenen wunderbar drauf wippen kann, um es möglicherweise in einen Schlaf zu wiegen. Also falls man keine Schlafwippe hat und solchen, gibt ja verschiedenste Spezial auch noch Einrichtungen. Ja. Das ist mit dem Ball ganz toll. Und genau, und das war irgendwie ganz schön, weil das war dann so ein Schnack. Weißt du? Ich habe dann auch direkt von dem Podcast erzählt. Dann wurde, ah ja, schön, da gucken wir, vielleicht hören wir da mal rein. Empfehlen das auch den jungen Vätern, die dann auch irgendwie kommen und so. Genau, und eine dieser jungen Mütter meinte zu mir auch tatsächlich, das war so ihr Tipp noch, den sie mir so mitgegeben hat. Und zwar, dass man auf YouTube tatsächlich Videos gucken kann von Müttern, die ihr Kind stillen. Und dass das jetzt vielleicht komisch klingt, dass sie aber gesagt hat, dass ihr das sogar geholfen hat selbst, weil das mit dem Stillen manchmal gar nicht so einfach ist. Und dass man sich da auch, also es gibt sozusagen auch Still-Tutorials. Es gibt nicht nur Reifenwechsel-Tutorials, sondern auch Still-Tutorials, wo man irgendwie so Tipps bekommen kann, wie das vielleicht besser noch funktioniert. Und das war auf jeden Fall so das gesamte Paket mit diesem Ball und den Gesprächen, fand ich das eine ganz tolle, schöne Begegnung, die sehr erbaulich war, kann ich sagen.
Wir hatten auch zwischenzeitlich noch einen Termin im Geburtshaus, und zwar diesmal mit der zweiten Hebamme. Also es betreuen ein Jahr, dann in der Regel zwei. Die erste kannten wir schon aus mehreren Terminen und jetzt zum ersten Mal die zweite. Und das war auch ein ganz, ganz toller Termin, auch tolle Frau, sehr informativ, habe ganz viel mitgenommen, aber auch die Freude der Hebamme zu merken, als sie den Bauch betastet hat und eben geguckt hat, wie das Baby liegt und alles und uns das alles gezeigt hat. Und das war so ein ganz intimer Moment zu dritt oder zu viert. Sie hat dann, okay, hier ist der Rücken. Und ich habe dann auch, glaube ich, so gezuckt wie der Rücken. Du kannst den Rücken fühlen. Und dann hat sie meine Hand genommen. Also hat erst Maren gefragt, ich auch darf. Und dann habe ich tatsächlich durch den Bauch den Kopf gefühlt und den Rücken, der relativ gerade war, des Babys im Bauch. Und krass, das war total faszinierend. Und es war halt irgendwie scheinbar auch ein Moment, in dem, also man muss ja auch doch recht kräftig reindrücken, aber es war Maren nicht unangenehm. Als wir es dann sozusagen hier privat nochmal versucht haben, da ein bisschen was zu erfüllen, da war das dann eher unangenehm. Also irgendwie war das auch vielleicht die Vorbereitung der Hebamme, die richtigen Griffe und das Weich war auch genau der richtige Moment. Irgendwie, sie hat sich auch direkt gemeldet. Also dass das Baby sozusagen gemeldet hat, als die Hebamme angefangen hat, dort zu fühlen und hallo, hier bin ich, so und so. Und so hat sie das auch die ganze Zeit kommentiert. Und das war ein ganz toller Moment, weil auch eben jemand Externes so zärtlich mit dem Ungeborenen interagiert hat. Das war eine schöne Situation. Das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben.
Ja, krass. Ja, die Aktivität ist auch bei uns zu spüren. Also jetzt habe ich jetzt keine, also nicht jetzt in dem Kontext gerade mit einer der Hebammen, sondern also unser Sohn, ja, das ist ja irgendwie jetzt auch klar. Wobei man natürlich nicht zu 100% weiß. Ja, es gibt ja immer noch die 20%ige Missdeutungsrate. Egal, wir gehen jetzt mal davon aus, es ist ein Sohn. Der ist also krass aktiv. Also Katrin merkt es sehr stark und ich merke das auch jetzt sehr, sehr deutlich. Also immer wieder, indem ich dann da auch meine Hand hinlege und also da geht's ab. Also ja. Katrin spricht da regelmäßig von Party. Also das scheint wirklich, also auch nachts dann oft ist es tatsächlich so, dass er ihr den Schlaf dann nimmt, weil er irgendwie da voll aktiv wird.
Ach krass.
Und ist auch also fragen wir uns auch so, okay, krass, also ist das jetzt schon Temperament? Also deutet sich da was an? Zeigt sich da schon was, wer da kommt möglicherweise? Ja, also ist es jemand, der möglicherweise nachts arbeiten wird oder was auch immer? Also oder einfach ein Tänzer, ja, oder keine Ahnung. Also es ist total spannend.
Ja. Ja, bei uns ist auch sehr, sehr viel Aktivität. Was ich so faszinierend finde, ist, ich weiß nicht, ob du das schon hattest, dass dann manchmal so eine harte Punkt kommt und wenn man da so drüber fasst, fühlt es sich wirklich an wie so mit einem Edding von innen so gegengedrückt und wir stellen uns dann so vor, ja, irgendwie die Faust, also ist das Baby die Faust so gegenstreckt oder den Fuß und dann sich sozusagen versucht mit Morsezeichen an uns zu wenden oder also diese Interaktion, die wir dann sozusagen so in eine Erwachsenenkommunikation übersetzen und denken, okay, was willst du uns sagen? Und das ist irgendwie eine schöne Fantasiewelt, die aber ja eben so auf Realität beruht, aber ja alles so interpretativ ist. Ja, ich finde es ist einfach wirklich faszinierend, das zu sehen, wenn die Bauchdecke sich hebt, wenn da was, dass da was drin ist, dass sie da drin ist. Und manchmal hat man so das Gefühl, sie will jetzt schon langsam mal zu uns kommen. So. Also wir fragen uns das auch manchmal. Meinst du, sie hat Lust auf uns? Sie freut sich auf uns? So. Mhm. Ein anderer Aspekt ist, das wollte ich dich fragen, ob das bei Katrin auch so ist. Wenn wir dann abends im Bett liegen und sie wird dann abends auch aktiver, das Baby, sobald Maren liegt, und Maren dann anfängt, mit ihr zu sprechen. Und ich das aber erstmal dann auf mich beziehe oder weil es leise gesprochen ist, eine Nachfrage. Und dann erst merke, dass sie halt gerade mit der Kleinen spricht, so irgendwie, weil sie irgendwie auf der falschen Seite liegt oder manchmal manchmal wehrt sich das Baby im Bauch, wenn man links liegt oder auch mal, wenn man rechts liegt. Also will dann halt irgendwie die Position sozusagen korrigieren. Also ist da ganz, ganz viel Kommunikation auch zwischen der werdenden Mutter und dem Kind ist, die sich ja dann doch irgendwie mir als Vater entzieht.
Ist da jetzt eine Frage?
Fragezeichen. Ja, glaube ich, eingeleitet mit, ob das bei Katrin auch so ist. Das war jetzt ein bisschen ausufernd.
Ja, also ich kriege das auch mit. Also auf jeden Fall, Katrin kommuniziert auch mit ihm. So, und ich weiß jetzt nicht genau, was die Frage ist. Also ob das bei mir auch so ist. Dass ich das nicht ganz verstehe oder was? Also dass ich nicht ganz verstehe, was, ob die Kommunikation jetzt an mich gerichtet ist oder was? Oder an oder was?
Das ist ja jetzt sozusagen nur die Situation, die dann jetzt vielleicht bei uns speziell ist, aber
ja.
Du kriegst ja die Antworten sozusagen nicht mit. Also das ist ja, das ist wie in einem Telefongespräch lauschen, wo du nur die eine Seite hörst.
Ja, ja, so. Ja, ja.
Obwohl du ja schon involviert bist oder ich schon involviert bin, aber da ist halt so eine Ebene da, die sozusagen zwischen Mutter und Kind sich abspielt und nicht zwischen Vater, Mutter und Kind oder Vater und Kind.
Ja, auf jeden Fall, klar. Das spüre ich natürlich nicht. Also ich spüre ihn immer nur dann, wenn Katrin mich auch zum Teil, also zum Teil gibt es auch so Momente, wo sie halt dann auch bewusst bei der Hand nimmt und sozusagen eigentlich mich dazu geleitet, dass ich die Antwort oder die Reaktion sozusagen auch mitbekomme. Ja, wenn es gerade sozusagen auch vielleicht sehr aktiv, wenn das sehr, sehr eine große Aktivität ist, dass ich dann so, dann werde ich so mit einbezogen von ihr sozusagen. Aber es ist natürlich klar, es ist weitestgehend, die Hauptzeit ist es natürlich nicht, bin ich da nicht Teil von. Also außer halt klar, außer in diesen Bauchmomenten, sag ich mal, wo ich entweder selbst auch den Kontakt suche oder wo das Katrin dann sozusagen mit auf den Weg bringt. Es ist aber alles in allem, merke ich, das ist eine sehr, sehr schöne Zeit, glaube ich, und eine sehr besondere Zeit. Also ich denke das manchmal, ich denke so krass, wenn wir da so liegen, gell, und dann so entspannte Momente haben und dann spüren wir unser Kind zu zweit oder also das ist so da, nur durch Bewegung, dann habe ich manchmal so viel, krass, das ist jetzt so, also es kann manchmal so, ich weiß nicht, so innig und geschlossen sein, dieses Trio, sage ich mal. Und das wird es natürlich auch weiterhin, auch wenn dann unser Kind geboren wird. Aber so diese jetzige Phase, gell, auch noch dieses Geheimnis, dass das da so im Bauch ist. Und wie du vorhin auch so meintest, dass du nicht genau weißt, krass, sind das jetzt Signale oder will der jetzt schon kommen oder sie oder wie auch immer. Weißt du, ich genieße das sehr. Ich finde das eine sehr, sehr besondere Zeit, gerade mit diesem davor, diesem nur noch 3 Monate. Es ist schon da, es bewegt sich, es ist aktiv, aber es ist noch nicht ganz da. Ich finde das voll besonders. Und dann, klar, dann geht manchmal auch die Fantasie los bei uns. Dann liegen wir da und dann fragen wir, kommt dann auch mal so eine Frage, gell, krass, was wird der wohl für eine Nase haben? Also, oder wie sind die Augen? Was ist die Augenfarbe? So, also, weißt du, so, keine Ahnung, wird er groß? Oder, also, das ist ja alles dann noch so diese Metaebene, diese Fantasie, die da noch so stark mitspielt.
Ja.
Schön irgendwie.
Ja, total schön. Habt ihr euch schon darüber unterhalten, wie ihr das macht mit dem Schlafen? Also, Kinderbett, im Bett, baut ihr euch, also ihr habt ja ein paar Zimmer, sozusagen Ausweichmöglichkeiten für die Personen, die mal ein bisschen mehr Schlaf braucht?
Nee, gar nicht eigentlich. Ehrlich gesagt haben wir da überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Wir sprechen natürlich manchmal darüber, über das Thema Schlafen. Gell? Also dieses, wenn du dann, also klar, dann kommt dann, also die Frage, die es werden so Fragen in den Raum geworfen, werden wir eigentlich je wieder schlafen? Oder werden wir jetzt die ersten 3 Monate nicht schlafen werden? Also wird unser Kind, es gibt ja die unterschiedlichsten Aussagen. Es gibt ja Leute, Eltern, die sagen so, gar kein Problem. Unser Kind kommt die Welt, alles easy. Gar kein Problem. Gibt's wirklich. Null Problem mit nicht schlafen. Gell? Perfekt, alles super easy. Dann gibt es Leute, die sagen, sie haben nicht mehr geschlafen. 3 Monate nicht. Völlig am Arsch, völlig fertig. Es ist so ein bisschen so eine Lotterie. Gell? Also so, wow, wer kommt da zu uns? Was du gerade angesprochen hast, finde ich ein spannendes Thema mit dem Bett. Ja, also weil wir wurden natürlich auch am Anfang so, oder immer wieder kam dieses Thema auf, mit den Hebammen auch, dieses Thema, ja, also eigentlich also offiziell, gell, so ist es ja so, dass man sagt, man sollte nicht mit seinem Neugeborenen, mit seinem kleinen Baby im gleichen Bett schlafen.
Okay, das habe ich anders gehört.
Ach, interessant. Nee, ja. Also das habe ich jetzt zumindest auch schon öfter gehört, auch von Hebammen, die das so sagen, dass sie das eigentlich sagen müssen, tatsächlich, weil die Gefahr dann im Raum steht, dass man im Schlaf, im Tiefschlaf, sich möglicherweise auf sein Baby rollen könnte und das wäre dann nicht besonders gut.
Da wurde uns klar gesagt, dass das nicht passiert.
Krass, ey, aber man hört wirklich so viele verschiedene Sachen. Total. Weil, also wenn man dann mit jungen Müttern spricht, die sagen, natürlich schlafe ich mit meinem Baby im Bett. Es gibt auch andere Mütter, die sagen, nee, ich habe ein Beistellbett und das liegt dann genau auf der gleichen Höhe wie unser Bett, aber es liegt nicht im gleichen Bett. Es gibt Mütter, die haben erzählt, sie haben das Baby dann quasi wie auf so einer Insel im eigenen Bett mit so einem Rollschutz, dass man sich nicht draufrollen kann. Mhm. Aber die Aussage der Hebamme am Anfang, weiß ich noch, dass sie so richtig das auch so gesagt hat, dass sie das sagen muss tatsächlich, dass sie uns nicht sagen darf, ja, schlafen Sie, also das so aktiv, proaktiv formulieren Sie, schlafen Sie mit Ihrem Baby im Bett, weil diese Gefahr, und dann ist das also wahrscheinlich auch eine Versicherungssache und so weiter und so weiter. Meine Mutter hat gesagt, sie hat davon noch nie was gehört, dass das nicht geht, dass man nicht mit seinem eigenen Baby im Bett schlafen darf. Ich bin noch da, ich lebe noch, also insofern hat meine Mutter da auch wahrscheinlich nichts falsch gemacht, sonst würde ich ja nicht da sein. Vom Gefühl her würde ich gerne auch mit unserem Baby im gleichen Bett schlafen. Das kann ich jetzt erstmal sagen, gell? Abgesehen davon haben wir auch ein Bett gekauft. Nee, haben wir geschenkt bekommen auch über Secondhand und so weiter. Das ist allerdings, haben wir jetzt gemerkt, eher ein Bett für größere Kinder und das ist eher tiefer. Das heißt, das wird dann erst wahrscheinlich in 1-2 Jahren oder so vielleicht interessant werden. Was wir uns gerne noch holen wollen, ist ein auf Rollen, haben wir gedacht. Auf Rollen haben wir gesehen auch jetzt so ein Beistellbett auf Rollen, wo man dann sozusagen auf der Höhe des Bettes auch so ein Gitter abnehmen kann, wo man halt das Baby dann auf der gleichen Ebene hat und das auch dann streichen kann, berühren kann und so weiter. Wo man aber auch das Gitter dann drauf machen kann. Und dann ist es sozusagen so eine geschützte Insel auf Rädern, was man eben auch mobil in verschiedene Zimmer dann bewegen kann.
So. Ja. Ja, sowas Ähnliches haben wir uns auch vorgestellt. Das Bett, was wir schon besorgt haben, ist tatsächlich dieselbe Problematik, dass das dafür nicht hundertprozentig geeignet ist, wie man sich das so vorstellt. Aber alles unter Vorbehalt, weil wir die Situation ja selbst noch nicht erlebt haben. Aber wir tendieren tatsächlich dazu, dass das Baby mit uns im Bett schläft, beziehungsweise, dass wir ja auch ein Ausweichbett haben, dass eine Person dann eventuell eben in einem anderen Zimmer schläft. Also nicht das Baby, sondern eine Person von uns. Auch, weil, ich sage jetzt auch, wir gehört haben, dass das Kind natürlich viel, viel ruhiger schläft, wenn es nah an der Mutter oder an den Eltern schläft. Und man sich damit ja dann selbst auch mehr Schlaf gönnt, wenn das Kind ruhiger schläft. Also das ist so die Theorie. Aber von dieser Schutzwurst, oder ich weiß nicht, von der haben wir natürlich auch gehört, was eher sozusagen aber für das eigene Wohlbefinden, so wurde uns gesagt, wenn man selbst sozusagen die Angst in sich hat, dass, oh, ich könnte mich ja drauf drehen, dann um das sozusagen auszuschließen, dass man dann diese Wurst rummacht. Aber wie gesagt, uns wurde eigentlich relativ deutlich gesagt, dass der Körper das automatisch nicht tut.
Ich finde es immer wieder auch überraschend, also wie konträr tatsächlich die Aussagen sind.
Ja.
Ja. Also man denkt dann so, ah ja, so ist es. Dann sagt dein Podcast-Partner so, nee, so ist es nicht.
Alles hören sagen, weil wir kriegen sozusagen unterschiedliche Informationen, auch zum Teil von Fachkräften, aber auch die haben andere oder unterschiedliche Ansichten. Ja, das sind so, also ist Magnesium bei euch ein Thema?
Magnesium ist gerade nicht ein Thema. Was bei uns ein Thema ist, ist Eisen total, weil Katrin hat einen Eisenmangel.
Okay.
Und das war auch nicht ganz einfach erstmal jetzt, weil sie hat dann so ein Präparat bekommen aus der Apotheke und das hat ihr total zugesetzt. Also es war nicht gut. Es war zu krass, irgendwie zu stark oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das jetzt richtig so ein Rausfinden, okay, dann nochmal ein anderes Eisenpräparat. Ja, also irgendwie gucken, das kann dann Sodbrennen auslösen und so. Also irgendwie ist Eisenmangel nicht so ganz geil. Ich hätte echt gedacht, Eisen, ja, klingt doch geil, kann man einfach nehmen. Na, muss man echt gucken. Also deswegen Eisen bei uns eher und Magnesium bei euch?
Nein, Magnesium ist ja so auch gegen Krämpfe. Magen geht ja auch noch joggen. Also so die Muskeln verhärten sich halt immer wieder. Auch am Bauch, die Gebärmutter. Deswegen nimmt sie hin und wieder, nicht regelmäßig, aber hin und wieder Magnesium. Und da hat mich, das habe ich aufgeschrieben, deswegen muss ich mal kurz ins Handy gucken, von wegen Aussagen wurden wir dann darauf hingewiesen, dass auf jeden Fall jetzt okay ist und gut ist mit dem Magnesium. Aber ab der 32. Woche sollte man das auf jeden Fall absetzen, weil es dann zu Senkwehen kommen könnte, weil Magnesium ein natürlicher Wehenhemmer ist. Das ist alles wirklich unter Vorbehalt. Erstens, ob ich mir das richtig notiert habe. Auf jeden Fall wurde uns dann gesagt, dass man das mit Schüsslersalz 7 ersetzen kann, was kein Magnesium ist, sondern ein im Prinzip eine Art Botenstoff, der das Magnesium, was man über die Nahrung aufnimmt, eben viel, viel effektiver dem Körper zur Verfügung stellt. Also was sozusagen dann im Endeffekt den Effekt haben wird, als wenn du Magnesiumpräparate zu dir nimmst. Mhm. Weil es gibt ja magnesiumreiche Nahrung, auch irgendwie Nüsse, glaube ich, und ein oder andere Kohl. Genau weiß ich auch das jetzt nicht. Die Liste haben wir irgendwo hier, wo solche Sachen drinstehen. Aber das fand ich halt auch wieder sozusagen, okay, wer, die einen sagen, ja, nimm Magnesium, überhaupt gar kein Problem. Und dann kommt halt von der anderen Seite wieder eine Einschränkung, die auch sehr klar und fundiert wirkte. Und da dann dieser Begriff Senkvenen, und da gibt es ja noch so viele Sachen, die, von denen wir gar keine Ahnung haben. Ich weiß bis jetzt nicht genau, was Senkvenen sind. Kann uns vielleicht irgendjemand dann draußen mal erklären. Aber auf jeden Fall ist es was, was man vermeiden sollte. Genau, da sind wir wieder beim Thema Informationsbeschaffung oder Informationsverifizierung. Und das gilt ja für den ganzen Schwangerschaftsprozess, aber auch diese ganzen Kleinigkeiten, die danach sind. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, ja.
Am Ende.
Man lernt nicht aus. Nee. Also ich habe jetzt auch im Zuge dieses Eisenmangels gelernt, dass man Eisen am besten in Verbindung mit Vitamin C zu sich nimmt, damit es besser aufgenommen werden kann. Also zum Beispiel dann das Eisenpräparat in Verbindung mit einem Schluck O-Saft zum Beispiel. Ja, also man wird noch zum Mediziner.
Ja, das ist, man soll doch auch zum Beispiel Karotten mit Olivenöl zusammen essen.
Ja, genau.
Sonst das Vitamin A.
D.
Ah,
jetzt bin ich auch unsicher.
Auf jeden Fall nicht C.
Gott.
Oder B?
A, B oder C. Ich habe auch gerade so ein bisschen auf mein Handy gestarrt, auf meine Liste sozusagen, was in den letzten Wochen so ein bisschen. Wolltest du gerade noch was ergänzen? Also, weil mir viel gerade noch aufgeht zu dem, was sich so ereignet hat. Das war eine ganz besondere Erfahrung noch an der Stelle, würde ich das gerne erzählen. Und zwar habe ich mich zum ersten Mal als offiziellen Repräsentanten meines noch nicht geborenen Kindes gefühlt, indem ich in einer Kita angerufen habe.
Oh.
Weil tatsächlich ja, je nachdem, wo man gerade ist, wo man lebt, wo man sich aufhält, ist das tatsächlich ja, wird einem das auch geraten, sich rechtzeitig, also tatsächlich auch noch vor der Geburt, schon mal so ein bisschen zu orientieren und zu gucken, ist denn da eigentlich ein Platz für unser Kind? Und wenn ja, sollte ich das möglichst bald buchen? Also es klingt absurd, aber ich habe das tatsächlich getan im Zuge der groben Vororientierung, weil dann klar wurde, ah ja, in dem Kreis, wo wir leben, da ist das, läuft das auch über ein Online-Portal tatsächlich so, wie ja mittlerweile vieles online läuft. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert und dann habe ich tatsächlich, also erst hat meine Freundin angerufen in der Kita und hatte dann einen Termin vereinbart, den sie aber nicht wahrnehmen konnte, weil sie arbeiten musste. Und dann habe ich sozusagen für sie dann stellvertretend, aber insgesamt stellvertretend dann für unser Kind da angerufen. Und das war irgendwie ein besonderer Moment. Also weil, ja, hallo, also sofort, weißt du, du bist auf einmal der Vater. Also du bist jetzt der offizielle Ansprechpartner von dem noch nicht geborenen Kind. Ja, aber die Kindergärtnerin nimmt dich total ernst. Und die war auch super nett und hat dann eben so ein paar Sachen mir erklärt und so ein paar Tipps gegeben auch, ja, und so weiter. Ja, also das war für mich irgendwie was. War besonders. Also so, ich habe da jetzt noch nicht konkret was eingetütet, sage ich mal, weil so weit geht es dann doch noch nicht. Aber es war dieses Gefühl so, ah ja, ich gehe jetzt nach vorne und versuche den Weg für mein Kind zu ebnen. Ja, also Barrieren aus der Welt zu schaffen und da schon eine Karriere quasi auf den Weg zu bringen. Ja, die Karriere der Kita. Also es hat irgendwie Bock gemacht, Aaron.
Ja.
Es hat Lust auf mehr gemacht auch.
Okay. Ja, ich habe das hat bei uns Maren gemacht, sich um das Thema hier zu kümmern. Und hier ist es tatsächlich so, dass man sich auf eine Liste einträgt von der Stadt und dann verteilt wird.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ob es noch private Kitas gibt, wo man sich irgendwie auf eine Liste setzen kann. Das müssen wir noch rausfinden, aber da ja, stehen wir jetzt halt auf so einer Liste. Allerdings tatsächlich erst mit zwei dann. Also nach 2 Jahren, nach der Geburt.
Ah ja, okay, das ist jetzt auch nochmal, das ist jetzt sowieso ein Thema nochmal für sich, gell? Weil ich glaube da, also klar, es gibt ja einmal die Kita und dann gibt es sogar die frühkindliche Betreuung, je nachdem, wie berufstätig man ist und was man sich da vorstellen kann auch, gell? Ab wann das Kind betreut werden soll, will oder kann, was auch immer. Da wissen Katrin und ich auch noch gar nicht, gell? Also wir sind beide selbstständig, wir wissen nicht, wie das ist. Und von meinem jetzigen Gefühl ist, dass ich möglichst lange mein Kind erleben will und nicht jetzt schon. Es gibt ja, glaube ich, echt, also ich weiß nicht, aber es gibt, glaube ich, frühkindliche Betreuung schon ab 3 Monaten oder so. Also, dass man das Kind schon relativ früh dann abgeben kann, das ist also gar nicht in meinem Sinne.
Ja.
Trotzdem, ja, wollen wir uns sozusagen orientieren und wissen, was eigentlich geht und was nicht geht. Und was da schön ist noch, an Erkenntnis noch hinzukam, war, also, dass es nicht nur die Kitas gibt, sondern es gibt auch Tagesmütter. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber wenn man dann selber Vater wird, wird das ja nochmal anders. Ach so, ja, Tagesmütter, habe ich schon mal gehört. Oh, das könnte interessant werden für uns jetzt zum ersten Mal. Und das also kann ja auch richtig toll sein. Also wenn das eine tolle Person ist und das eben dann nicht die Kita ist, wo die Plätze auch krass limitiert sind, dann ist das möglicherweise eine Alternative. So.
Aber nicht nur toll, sondern auch teuer. Also das muss man halt einfach sich leisten können.
Ja, wobei ich gehört habe, also dass je nachdem, was du verdienst, das ist am Einkommen gemessen, dass das gar nicht so ein großer Unterschied ist zu dem Kita-Platz, den du ja auch bezahlen musst.
Ja.
Also das, das sollte man nochmal genauer hingucken, weißt du, weil die werden auch bezuschusst. Mhm. Und dann kann es sogar sein, dass du dann, wenn du da eine tolle Tagesmutter und Tagesvater findest, der einfach oder die da einfach einen guten Zugriff hat und Freude an dem Job hat, dass das möglicherweise sogar entspannter ist und vielleicht sogar die bessere Lösung ist. Keine Ahnung, also ist mir nur so aufgeploppt.
Ja, das werden wir erleben, würde ich sagen. Das mit der Kita, also grundsätzlich geht mir das ähnlich wie dir, was du gerade gesagt hast, sozusagen so lange wie möglich, so viel wie möglich vom Kind haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Umgang mit anderen Kindern ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also unser Kind wird ja erstmal ein Einzelkind sein und alleine sein und vielleicht von Onkel Jonas mal den Sohn treffen, aber jetzt sozusagen nicht in einem so regelmäßigen Austausch, wie es in der Kita wäre oder in einer Krabbelgruppe oder sowas. Das stelle ich mir schon auch gut vor, da so früh wie möglich diese Berührungspunkte zu entwickeln. Wenn ich jetzt an meine eigene Kindheit zurückdenke, habe ich selbst sozusagen sehr spät erst bin ich mit Kindergärten und ähnlichen Institutionen irgendwie in Berührung gekommen und habe dann sehr gefremdelt. Und ich war nie so der Mensch eben für solche Verbünde, sage ich jetzt mal, Gruppenverbünde, und habe so das Gefühl, dass das irgendwie daher kommen könnte, dass ich halt erst, ich weiß gar nicht wann, als meine Schwester klein war, als meine Mutter mit meiner Schwester schwanger war, also sprich so mit 4, 5 war ich das erste Mal in so einer, musste ich sozusagen in einen Kinderladen, hieß das, glaube ich, in Berlin.
Kinderladen, ja.
In einen Kinderladen gehen. Ja, das war, glaube ich, zu spät aus heutiger Sicht.
Ja, da, also das resoniert mit mir auch, weil ich glaube ich auch, ich hatte eine sehr unstete Kindergartenzeit, also durch die bewegten Lebensverhältnisse meiner Eltern war das nicht möglich, dass ich konstant so ab einem bestimmten Zeitpunkt in einen und denselben Kindergarten gehen konnte und dann, weißt du, richtig solide für die Schule präpariert war, sondern da waren so Momente, wo ich mal für eine gewisse Zeit in einem Kindergarten war, dann in einem anderen Kindergarten, und das hat mich schon auch irgendwie mitgenommen. Und ich habe dann Schwierigkeiten gehabt, also auch vor allem die Vorstellung, in die Schule zu gehen, hat mich damals als Kind ganz schön unter Angst gesetzt tatsächlich. Und meine Großmutter mir sehr geholfen hat, mich da irgendwie zu entspannen vor allem. Also insofern ja, also ich glaube, dass das total wichtig ist, kann ich nur voll und ganz unterstützen. Früh mit anderen Kindern auf jeden Fall. Aber ich würde das auch einschränken, weil ich finde, also wenn man ab 3 Monaten schon sein Kind quasi weggeben kann, ja, also klar, gell? Auf jeden Fall, Kinderinteraktion, super, aber also es ist eine Frage, glaube ich, von Maß auch. Also wie, also weil ich möchte es schon auch, ich möchte jetzt nicht die Hauptzeit, dass das Kind dann möglicherweise von morgens bis nachmittags irgendwie weg ist und dann komme ich fertig von der Arbeit. Also das ist eigentlich gar nicht das Modell, was ich mir jetzt wünsche. So, gell? Also,
ja, das geht mir auch so.
Also ja, vielleicht, da sind wir wahrscheinlich dann doch auch relativ ehrlich beieinander. Ich glaube, also ich kann mit beidem was anfangen. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, als ich das gehört habe, dass das bei uns so, oder nicht nur bei uns, aber jetzt in unserem Kreis, ich glaube ab 3 Monaten angeboten wird, dass die Kinder dann von jemand anders eigentlich betreut werden. Das war für mich erstmal total eigenartig. Also jetzt so als Vater dann in der Position zu sein und dann sozusagen, krass, dann entscheide ich, muss das ja dann entscheiden. Also wenn ich mir das dann, wenn wir uns das leisten können, dann könnten wir das sozusagen. Krass, will ich das überhaupt?
Ja, das wird dann der Praxistest.
Ja, ja, natürlich auch. Und klar, das hängt natürlich auch an verschiedenen Faktoren. Ja, wie ist die Arbeit? Wie läuft das mit der Selbstständigkeit? Wie kommt das Geld rein? Wie ist das zwischen meiner Freundin und mir? Wie ist es mit unserem Zeitding? Gell, wie können wir uns organisieren? Welche Bedürfnisse hat das Kind aber auch? Gell? Also das ist ja auch sowas. Also ich meine, schreit das Kind die ganze Zeit, wenn es weggebracht wird? Ist ja ein deutliches Signal vielleicht.
Ja.
Oder ist es total happy und schreit, wenn es zurück zu uns kommt? Dann sollten wir uns vielleicht mal was überlegen. Also so, weißt du, das sind ja, finde ich, ganz viele, genau, unterschiedliche wichtige Faktoren, die man da beachten sollte.
Ich habe noch einen kleinen Recap auf einer vergangenen Folge, weil ich eine Nachricht bekommen habe von Ariane, eine alte Freundin, die ich hier schon erwähnt habe, die uns verschiedene Sachen so aus ihrem Portfolio angeboten hat, von ihrem jetzt eben nicht mehr Säugling, sondern schon etwas größeren Kind. Und da hatte ich schon mal von erzählt und habe erzählt von einem Nasensauger. Und da haben wir beide uns gefragt, was soll das?
Ich erinnere mich an diese Folge, das war in Indien. Also ich habe, glaube ich, in Indien stark darauf reagiert, oder? Auf den Nasensauger. Ja, das war kurz bevor, kann es sein, dass es kurz bevor dem Moment war, bevor unser Kind zum ersten Mal sich körperlich geäußert hat?
Richtig, das war genau die Situation. Da hat dein Kind sozusagen reingetreten in diese und hat gesagt, das brauche ich.
An der Stelle muss ich aber korrigieren, du hast den Namen Ariane meines Erachtens noch nicht genannt. Du hast doch von dem Nasensauger erzählt, aber der Name Ariane ist, glaube ich, meines Erachtens gerade zum ersten Mal gefallen.
Das kann sehr gut sein und ich werde sie auch fragen müssen, sozusagen, ob ich den Namen drin lassen kann. Jedenfalls hat sie mir eine sehr liebe Nachricht geschickt, nachdem sie diese Folge gehört hat, um mir zu erklären, was es mit diesem Nasensauger auf sich hat und was in ihrem Leben dann das für eine Rolle gespielt hat. Das war nämlich laut ihrer Aussage ein Life-Changer.
Okay.
Mir war nicht ganz klar, dass Kinder ja so bis sie ungefähr 2 sind, nicht wirklich schneuzen können. Also dieses, was wir, wenn wir uns die Nase putzen können, dass der ganze Schnodder da rauskommt. Was aber Kinder haben, sind Erkältungen. Mhm. Und zwar auch schon im Säuglingsalter und dann nicht durch Nase atmen können. Und jetzt stellt sich dann wohl die Frage als an die Eltern, wie kriegt man da diesen Schnodder raus? Und es gibt scheinbar verschiedene Formen dieser Nasensauger. Auch in Drogeriemärkten bekommt man welche mit so einem Gummiball, wo man dann so einen Unterdruck herstellt. Laut der Aussage von Ariane taugt das nichts. Dann gibt es noch ein anderes, wo man selbst als Elternteil, also da ist dann so ein Nasenstück, dann so eine Blockade, damit der Schnodder nicht ganz so weit diesen Schlauch lang geht. Und auf der anderen Seite ist dann für dich als Elternteil ein Mundstück, an dem du saugst, um das sozusagen aus der Nase rauszusaugen.
Willkommen im Elternparadies.
Das ist scheinbar auch nicht so toll. Und das, was für sie dieser Gamechanger war, war ein Aufsatz, und das ist jetzt, das hört sich jetzt erstmal echt krass an, der an den Staubsauger angeschlossen wird.
Cut, Aaron, mach bitte einen Cut, ey. Bring uns ein Flugzeug, irgendwas, aber das geht ja wohl nicht, kann ja nicht dein Ernst sein.
Anscheinend doch.
An einen Staubsauger?
An einen Staubsauger. Und laut ihrer Aussage ist das nicht so schlimm, wie es sich anhört. Man stellt ihn auch auf die kleinste Stufe. Also da kommt der ganze Rotz halt einfach raus, um das mal klar zu sagen. Triggerwarnung, Körperflüssigkeiten, zu spät, egal. Dann kann das Kind halt wieder frei atmen. Es kann allerdings dazu kommen, dass vielleicht das Kind das Geräusch des Staubsaugers nicht mag oder das Gefühl, das fühlt sich also... mir wurde berichtet, sozusagen es selbst als Erwachsener ausprobiert zu haben. Und das ist halt so ein kribbeliges, kitzeliges Gefühl. Und dann saugt es halt das aus der Nase raus. Und das irritiert natürlich ein Kind auch, könnte also heulen und schreien. Aber das tut es auch, wenn die Nase verstopft ist. Also von dem her hat man ja nichts verloren und nichts gewonnen. Und danach ist halt die Nase frei. Und scheinbar, so war es dann bei Arianes Kind, kann dann auch da rein Spaß sich dran entwickeln, an diesem Gefühl. Und der Nasensauger auch verlangt werden, sozusagen.
Also ich krieg gerade Bock. Also ich krieg jetzt Bock auf mich selbst. Also ich denke mir gerade so, weil ich kenne das mit der Zunase.
Ja.
Also ich meine, weil, also was du da gerade beschreibst, also wenn ich einen Staubsauger habe und so einen Nasensauger, dann kann ich mich auch selbst befreien von dem ganzen Morast, oder nicht?
Das probier es aus. Also
ich finde das ganz ehrlich, Aaron, als verantwortungsbewusster, als verantwortungsvoller zukünftiger Vater, finde ich, also bevor du das an deinem Kleinkind ausprobierst, solltest du das erstmal an dir selbst testen.
Also es ist wohl säuglingsgeeignet, also ganz ausdrücklich. Aber auch den Gedanken hatte ich, dass man das schon vorher nochmal testet.
Ja, also um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht das eigentlich mit einem?
Ja. Also wir haben uns dazu entschieden, sozusagen erstmal abzuwarten, ob wir es wirklich brauchen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen nicht so viel Materie haben. Also das ist jetzt sozusagen die Haltung meiner Freundin, sie will warten. Meine Haltung ist, sei vorbereitet.
Sei vorbereitet für den Ernstfall. Nasensauger. Aaron, also ich meine, wenn ihr das doch jetzt, wenn du Maren sozusagen einfach doch überzeugen solltest und diesen Nasensauger jetzt schon an den Start bringen solltest, den kauft man nicht secondhand, oder?
Ich würde sagen, nein. Und man lässt auch, obwohl es der beste Freund ist, auch den besten Freund das nicht ausprobieren.
Du hast mir gerade einen Riegel vorgeschoben. Und ich habe mir gerade gedacht, so, bevor ich mir jetzt so... Sind die teuer?
Das habe ich leider noch nicht recherchiert. Aber es wird jetzt keine 8 Euro sein, aber es wird auch keine 800 sein. Ich weiß es
nicht. Ah ja, weil ich dachte gerade, vielleicht gibt es da so ein High-Tech-End, so ein High-End-Modell, irgendwie, was so vielleicht KI-gesteuert ist auch noch irgendwie. Also was... Dann hätte ich jetzt gedacht, vielleicht kann man sich das mal borgen gegenseitig, aber nee, ich verstehe schon. Also, dass du da einen Riegel direkt vorschiebst, ist in der Hinsicht völlig in Ordnung. Also, ich werde, glaube ich, selber mal auf die Recherche noch gehen und das finde ich jetzt interessant. Ja.
Ja, sehr gut. Das wollte ich dir und euch allen noch mitgeben.
Vielen Dank dafür. Also, weil das mit dem Nasensauger, das hat mich tatsächlich in dem Moment, als du das seinerzeit ausgesprochen hast, hat mich das schon auch irgendwie fasziniert, dieser Begriff.
Ja, und nochmal vielen Dank an Ariane für das kompetente Feedback und dass du mir diese Nachricht geschickt hast.
Ja, also das ist ja, ich gucke jetzt auch mal gerade hier.
Wir müssen uns auch nichts aus der Nase saugen.
ich bin auf jeden Fall, mein Hirn ist wieder getriggert auf verschiedenen, also weil das natürlich immer wieder, Verzeihung, jetzt schon wieder am Mikrofon. Was du jetzt auch schon wieder angedeutet hast, ihr habt euch mit der Stuhlsituation beschäftigt, ja, Nasensaugersituation, Kita-Situation, also eine gewisse Parallele, aber auch Unterschiede. Das mit dem, was bei mir noch, was vielleicht noch ein wichtiges Ding ist, also für mich persönlich, ich habe jetzt das Geburtswasserbecken bestellt. Tatsächlich. Oh ja,
das ist spannend.
Das ist bei euch ja, ist das ja eh Teil der gesamten Einrichtung. Ja?
Richtig, genau.
Turmzimmer, Wendeltreppen,
ja,
und Becken, alles und da.
Riesiges Becken. Ja.
Ja, das ist schon auch irgendwie auf jeden Fall beeindruckend. Also genau, ich habe es jetzt in so einem Versand, ja, in so einem Birthpool nennt sich das Ganze, Birthpool-Versand habe ich das jetzt geordert und das wird dann also 3 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin wird es geliefert, 2 Wochen nach dem errechneten Geburtstermin wird es abgeholt beziehungsweise schickt man es zurück. Also man hat das sozusagen fünf Wochen hat man es vor Ort und genau, also es wird aufregend dann natürlich durch solche konkreten Dinge, die dann auch kommen und so. Ich sehe schon, du hast da kommen Fragen gerade.
Ja, weil du hast damals ein Bild gemalt, was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist und was auch meine Frage widerspiegeln würde. Was ist, wenn du das Ding mit 700 Litern oder wie viel da reinpassen vollhaust, weil deine Freundin runtergerufen hat, es ist soweit und dann bist du 2 Stunden später hast du es irgendwie mit Warmwasser gefüllt und dann heißt es, oh nee, doch nicht. Also es wird ja kein Timer gesetzt, wann das Kind wirklich kommt. Wie funktioniert das? Wird das, ist das ein Wärmebecken, wo dann irgendwie noch Chemikalien reinkommt, dass das nicht absteht, das Wasser? Also bleibt das Wasser einfach drin die ganze Zeit? Weil es ist ja auch, also wegschmeißen ist ja blöd. Also wenn man da Wasser aus Versehen sozusagen reingemacht hat, nutzt man es als Badewanne so zwischendrin.
Gute Fragen. Also was Teil dieses Pakets ist, es gibt sowohl eine Pumpe dabei, so. Es gibt verschiedene Reinigungssubstanzen auch tatsächlich, um es dann später auch wieder zu reinigen. Es ist mit so einer Folie auch abgedeckt, also dass es sozusagen auch klar ist, dass das sozusagen unberührt ist und also gereinigt und so weiter. Und es gibt einen Schlauch, den man an den Wasserhahn anschließt und es gibt einen Thermometer und so weiter und es soll wohl relativ zügig gehen damit, dass das Becken auch gar nicht so lange braucht. Also erstens ist auch eine Pumpe dabei, um es aufzupumpen, was auch recht schnell geht. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, dauert es nicht lange, bis es voll ist, also nicht zu lange. Und man kann es auch relativ zügig wieder abpumpen. Ansonsten ist es so, dass da steht eigentlich schon drin, wenn eine bestimmte Art von Wehe einsetzt, dass man es dann eigentlich füllen sollte. Ist natürlich jetzt keine Gewähr, ist ja klar, also, weil Geburten sind unterschiedlich und dann dauert es doch länger und mal geht es viel schneller. Am Ende ist es, glaube ich, eine Gefühlssache. Also, dass man es zumindest gleich teilweise gefüllt hat, so, und dass man es dann nochmal nachfüllt mit heißerem Wasser, wenn es jetzt sozusagen schon eher abgekühlt ist, oder dass man nochmal was rauspumpt. Also, das.
Du hast mir erzählt, du hast einen Tauchsieder gekauft.
Ich habe einen Tauchsieder gekauft, aber den habe ich tatsächlich in Indien zurückgelassen.
Okay.
Ja. Der war auch sehr klein, also der war eigentlich, da konnte man eine Tasse mit aufheizen.
Naja, 1 Million Tassen ist auch eine Badewanne voll.
Also es gibt 2 Modelle. Es gibt einmal das, wo, glaube ich, nur eine Person auch tatsächlich, also wo nur die werdende Mutter Platz findet. Und dann gibt es eine größere Variante, da passen bis zu 3 Leute rein. Also falls sozusagen die Hebamme da vielleicht hinzukommen möchte oder beide Hebammen, je nachdem, wie das ist. Oder eben auch der Partner, wie auch immer. Ja, also es ist für uns gerade ein Teil dieser Geburtsvorbereitung. Ob das am Ende wirklich dieser Geburtspool ist, das wissen wir natürlich nicht. Es kann auch sein, dass Katrin merkt, so nee, ist überhaupt nicht das, was sie will. In der Vorstellung ist es eine sehr schöne Vorstellung, auch wenn man sich dann so damit beschäftigt, mit diesen Wassergeburten, gibt es ja auch ganz tolle Berichte tatsächlich und auch ganz tolle Bilder auch. Es gibt ja auch so Dokumentationen darüber und so. Ja, also gell, es kann total schön sein, vielleicht ist es aber auch genau das Falsche und wir merken am Ende, nee, das ist dann vielleicht nochmal für eine Poolparty danach irgendwann oder so, bevor man es dann zurückschickt eben.
Willst du verraten, wie viel das kostet für die 5 Wochen?
Das kostet 180 Euro für 5 Wochen. Beziehungsweise, aber es gibt auch so Einschränkungen, es gibt noch so, also wenn man sozusagen es gar nicht, wenn man sozusagen es nur kommen lässt und dann schon während der Vorbereitung merkt, ah nee, wir wollen das gar nicht und das zulässt, kriegt man auch das ganze Geld wieder zurück.
Okay.
Wenn man es öffnet tatsächlich und auch die sag mal, diese Sicherheitsfolie da abzieht, dann gibt es einen Rabatt von so und so viel Prozent. Also es ist so, ich finde es sehr human, also wie sozusagen damit umgegangen wird, auch mit dem Faktor, dass es eben nicht hundertprozentig sein muss, dass es tatsächlich zu einer Geburt in den Pool kommt. So. Danach muss man es reinigen, das ist alles mitgeliefert und dann eben mit Versand irgendwie wieder zurückschicken. Okay. Man kann den auch kaufen. Dann kostet es irgendwie natürlich nochmal mehr, so, aber dann ist natürlich die Frage, gut, gell, wenn man jetzt, man kann natürlich daraus auch einen Pool machen für einen Garten oder man weiß, dass man direkt dann bald die zweite Geburt schon hat und dritte Geburt und so, dann würde es sich vielleicht auch lohnen, das zu kaufen. Wir wollten das jetzt erstmal nicht kaufen. So.
Ja, spannend.
Ja.
Aber trotzdem, ich hatte mir eher sowas mit einer Umwälzpumpe und halt das irgendwie eventuell halt wirklich, so wie bei so einem Jacuzzi, so einen Ofen dran, wo dann Holzscheite reinmachst, damit das halt dann die richtige Temperatur bekommt.
Ja, das
aber es ist ja dann wirklich eine Timing-Frage und die Temperatur spielt da, glaube ich, schon eine Rolle, damit dann in dem Fall Katrin sich da drin auch wohlfühlt.
Natürlich, die Temperatur ist natürlich wichtig, gell? Das ist ja auch sehr individuell. Also möchte ich eher warm, möchte ich eher kälter? Kann das sein, dass eine Frau sagt, ey, ich brauch's eiskalt? Keine Ahnung, oder halt total heiß. Aber ich meine, das ist ja dann auch so ein Gefühl. Und wenn, also ich, weil das wird ja, also wenn man eine Hausgeburt machen möchte, und das ist ja unser Plan, so, wir sind ja nicht im Geburtshaus, dann wird es ja sowieso den Moment geben, wo wir ans Telefon gehen und die Hebamme anrufen und sagen, hey, es sieht so und so aus. Dann wird die Hebamme ein paar Fragen stellen. So, und dann wird sie möglicherweise auch sagen, hey, guck das nochmal, beobachtet das kurz. So. An der Stelle übrigens, das weiß ich jetzt gerade alles nur deswegen, weil es ein kurzer Tipp nochmal gerade. Katrin und ich haben im ZDF eine wirklich beeindruckende Serie angefangen zu gucken. Und zwar handelt die ausschließlich von Hebammen. Ja. Das ist ein ganz neues Serienmodell, ZDF, und heißt, glaube ich, Push. Und ist, also ganz interessant, das habe ich noch nie in der Serie gesehen. Die Perspektive ist wirklich auf 3 Hebammen. Eine ganz erfahrene, so eine mittlere, alte und eine ganz junge Anfängerin, die im Krankenhaus arbeiten und sozusagen deren Alltag zu sehen. Und du siehst krass viele verschiedene Geburten mit unterschiedlichsten Paaren und Partnerinnen und Partnern und also. Ich fand es wahnsinnig bewegend. Es war fast wie so ein Workshop in der Vorbereitung von krass, was würde ich jetzt machen? Oh Gott, wie machen die das denn? Also ich mache das tatsächlich gerade durch einen Filmtipp von meiner Seite. Es gibt nur eine Staffel bisher und toll besetzt. Ganz tolle Schauspielerinnen und wirklich sehr, also man hat das Gefühl, es ist gut recherchiert. Es ist sehr präzise und so weiter. Und da, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, da wird sozusagen, werden halt auch diese Vorgänge beschrieben. Gell? Dann rufen halt die Eltern dann da an und dann sagt die Hebamme, okay, also ja, hört genau nach, wie ist dein Atem gerade, wie läuft's? Pass mal auf, du hast noch 1 Stunde Zeit oder 3 Stunden, entspann dich. Oder eben, okay, pass auf, ich komme und so weiter und so weiter. Und so wird das ja bei uns auch sein. Gell? Und wenn dann das klar ist, dass die Hebamme jetzt kommt, ja, ist ja klar, der Pool steht dann längst, das ist alles vorbereitet, dann drehe ich einen Wasserhahn auf, dann macht's tschsch, weißt du? Mhm. Und dann kann man immer noch gucken und dann kann man ja auch vielleicht nochmal was, keine Ahnung, wir haben einen Garten draußen, dann nehmen wir halt einen Eimer und schöpfe ich ein paar Eimer, also Wasser raus. Also ich, weißt du, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da, wenn es jetzt nicht so eine mega schnelle Geburt wird, dass man das auch eintunen kann und gucken kann und dann wieder ein bisschen warm nachfüllen und ein bisschen kalt rausschöpfen. Also ist jetzt meine Vorstellung. Ja? Und das Feuer, die Holzscheite, von denen du gerade sprichst, die da so toll knistern und glühen, ja, das ist ja meine Vorstellung, dass das dann draußen im Garten ist, das Geburtsfeuer. Ja? Wo dann die Rauchzeichen an die Welt gegeben werden, dass jetzt hier gerade ein neuer Mensch auf die Welt kommt, während die Nachbarin die Bullen ruft. Oder die Feuerwehr.
Ja, noch 3 Monate.
Bist du eigentlich nervös, ey? Hallo? Aber oh, sei mal nicht so cool die ganze Zeit.
Ich bin unfassbar nervös. Ich glaube, was mich am meisten nervös macht, ist tatsächlich dieses, weil auch da unterschiedliche Informationen, dieses erste Kind, was dann eventuell halt eher tendenziell später kommt als ausgerechnet. Oh, das ist ja auch noch ein Thema. Das, ich glaube, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Das habe ich in der allerersten Folge ja schon mal angeteasert mit diesem, wie viele Wochen und also wie man rechnet, um halt irgendwie ein Schema zu haben. Da habe ich jetzt noch mal ein paar mehr Informationen bekommen, wo das eigentlich herkommt und wie wenig sinnhaft das eigentlich wirklich ist. Also diese Wochenangabe, Woche. Genau. Die Frau als Individuum da eben zwar auch vorkommt, also der Zyklus spielt da ja eine Rolle, so der durchschnittliche Zyklus, wie viele Tage. Hätte Maren einen komplett durchschnittlichen Zyklus, wäre unser Termin dieser Rechnung, die sozusagen offiziell ist, rate mal, welches Datum?
Der 18. Oktober?
Nee, der 20. September.
Unser Tag. Der Weltkindertag übrigens an dieser Stelle.
Ah, okay. Ja, hallo. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind wirklich an den ausreichenden Tagen kommt, ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr gering.
Ja.
So, und das heißt, bei euch ist es ja auch diese 2 Wochen Frist, bei uns auch die 2 Wochen Frist nach diesem ausreichenden Termin, wo dann eine Geburt aus auch rechtlichen Gründen eben nicht mehr im Geburtshaus stattfinden kann. Und das ist eigentlich so der Punkt, der, vielleicht ist es auch nur vorgeschoben, der mich gerade, wenn ich sozusagen an die stressigen Emotionen denke, in der Beziehung am meisten stresst. Die Vorstellung, dass wir ein Kind im Arm haben werden, klar, der ist aufregend, aber da freue ich mich einfach ungemein drauf.
Warum? Ich fange so weit jetzt. Nein, nicht. Ich meine, das, wenn ich mir das vorstelle, das ist so surreal, das ist so toll, das ist so, boah, krass, das ist aber auch, macht mich fertig, ehrlich gesagt. Also mich kann das, also auch bei der Serie, da gibt es diese Momente dann sozusagen, also im laufenden, also ja, da kommt es von einem Ding zum nächsten, du siehst immer wieder diese jungen Paare, die durch die unterschiedlichsten Schwierigkeiten gehen, gell? Mal ist der Typ total der Kontrollfreak, mal ist er der super Typ, der einfach nur unterstützt, so, gell? Mal ist es ein Frauenpaar und also es ist so unterschiedlich und diese Momente, wenn dann da dieses Baby kommt, das zieht dir einfach die Schuhe aus, also das ist, da ist nicht mehr, da ist gar nicht mehr Kontrolle, gar nichts. Also, boah, ey, weiß ich nicht, das ist nicht mehr Podcast, das ist dann, keine Ahnung.
Ja, das lässt sich in dieses Medium nicht pressen und übertragen. Ich bin aber weiterhin auch gespannt auf diesen Weg und diese Weiterentwicklung jetzt auf dem Weg dahin, mit welchen Themen, weil ja immer wieder neue Themen kommen, mit welchen Themen man jetzt noch konfrontiert wird oder sich beschäftigen muss plötzlich, die man noch nicht so auf dem Schirm hat. Und deswegen bleibt es einfach spannend. Parallel dazu wächst und gedeiht der Bauch und das, was da drin ist. Und das ist ja auch schön, dass so, also was ja schön ist, ist ja, habe ich ja noch nie erlebt, das so hautnah mitzuerleben, wie es wächst.
Hm.
Ich freue mich drauf.
Ja, ich auch.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, ja, für die heutige Folge.
Ja.
Und es war auch ein schöner Einstieg nach den 4 Wochen Pause.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Jonas.
Vielen Dank, Aaron.